Um dieses Thema, was wir auch gerade gesungen haben, geht es auch heute. Und das ist das Thema, was teilweise auch in dem Lied rauskam, das Gebet. Ich lese zunächst etwas von einem Mann vor, der etwas erlebt hat, und das nicht nur einmal, sondern eigentlich tagtäglich, dass Gott antwortet auf Gebet. Und das ist Georg Müller, ich habe hier seine Biografie, und ich lese eine Geschichte vor, zum Einstieg zu diesem Thema. Die Mittel waren erschöpft, die Mitarbeiter hatten alles gegeben, was sie konnten. Sie trafen sich wie gewöhnlich zum Gebet, aber auch als sie davon aufstanden und an ihre übliche Tagesarbeit gingen, kam nichts ein. Nachdem sie in allen drei Heimen satt geworden waren, zog Müller sich wieder zum Gebet zurück. Es geschah immer noch nichts. Wie könnte er morgen vor die Kinder treten und ihnen ankündigen, dass kein Frühstück vorhanden war? Müller wurde im Geist versucht. 7 Jahre später blickte er auf diesen Tag zurück, als auf die einzige Gelegenheit, in der er sich so fühlte, Zitat, als hätte der Herr sein Gebet zum ersten Mal nicht erhört. Als ungefähr die Hälfte des Nachmittags vergangen war, klingelte es bei Müllers. Eine Dame stellte sich vor. Ich bin vor 4 oder 5 Tagen aus London hier angekommen. Ich wohne in dem Haus neben dem Waisenhaus für Jungen. Meine Tochter gab mir dieses Geld für ihre Arbeit unter den Kindern. In dem Briefumschlag waren 3 Pfund, 2 Schillinge und 6 Viertelschillinge. Das reichte damals aus, um reichlich für die Bedürfnisse des nächsten Tages zu sorgen. Sobald die Dame sie verlassen hatte, brach er in laute Begeisterung aus, was sehr selten vorkam. Sobald ich allein war, brach ich in lautes Preisen und Danken aus. Ich traf mich an diesem Abend wieder mit meinen Mitarbeitern zum Gebet und Lobpreis. Ihre Herzen waren nicht wenig getröstet. Dass das Geld einige Tage so nahe am Waisenhaus war, ohne dass es gegeben wurde, war ein deutlicher Beweis, dass es von Anfang an im Herzen Gottes war, uns zu helfen. Aber weil er Freude an den Gebeten seiner Kinder hat, erlaubt er uns so lange Zeit zu beten. Er wollte auch unseren Glauben prüfen und so die Erhörung viel wertvoller machen. Das aus der Sicht, der wirklich Tag für Tag darauf angewiesen war, dass Gott ihn so versorgt. Und nicht nur ihn, sondern auch Hunderte, Tausende Kinder, die er da versorgt. Ich möchte euch bitten, dass ihr nochmal aufsteht, dass wir gemeinsam beten. Himmlischer Vater, danke dafür, dass du uns heute Morgen hier zusammengestellt hast, Herr, dass wir alle nicht ohne Grund hier sind, sondern weil du uns zusammengeführt hast. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst zu hören und zu verstehen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du das, was du sprichst, dass du es in unseren Herzen bewegst, Herr, und dass wir begeistert sind von dem, was wir hören werden und dass wir über unser Leben nachdenken und vielleicht das ein oder andere umkrempeln, Herr. Zu deiner Ehre. Amen. Weiß nicht, was das war. Also wir lesen den Text, Apostelgeschichte 12, die ersten 11 Verse, wo es erst einmal vorrangig gar nicht um das Thema geht, aber wir werden uns hauptsächlich nachher damit beschäftigen. Wir werden auch sehen, warum. Apostelgeschichte 12, die ersten 11 Verse. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an 4 Abteilungen von je 4 Soldaten und Bewachung zur Bewachung, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Soldaten, gebunden mit 2 Ketten und Wächter vor der Tür, verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker. Und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es. Und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang, und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr sein Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Das sind Worte des lebendigen Gottes. Mittendrin steht genau das, worum es heute gehen soll. Die Gemeinde betet. Gott greift sonderbar ein. Darüber werden wir auch sprechen, natürlich. Als sein Diener Petrus gefangen genommen wurde, und so dürfen wir das auch nachher übertragen auf unser Leben. Dass Gott eingreift ins tägliche Leben. Und deswegen habe ich dieser Predigt den vielleicht seltsamen Titel gegeben, festgesetzt und befreit, Gottes Wirken und das Gebet im täglichen Leben. Festgesetzt in das Gefängnis und wieder befreit, Gottes Wirken und im Gebet im täglichen Leben. Und wir werden uns die Geschichte anschauen, erstens anhand die Festsetzung ins Dunkle, was geschieht da, und zweitens die Befreiung ins Licht. So habe ich es einfach genannt. Und das Ganze möchte ich dann gerade mit dem dritten Punkt geistlich beurteilen. Auf unser Leben versuchen anzuwenden, das Gebet ein Schlüssel im geistlichen Leben. Ich möchte dieses in die Dunkelheit gehen und in das Licht kommen, geistlich auf unser Leben versuchen zu übertragen und damit aufzeigen, dass das Gebet dabei ein Schlüssel ist. Aber zunächst schauen wir uns diese Begebenheit an. Was ist hier passiert und was ist mir aufgefallen, was ist mir wichtig geworden? Dann möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen. Und Lukas verknüpft hier so diese Weltgeschichte mit der, ich sag mal, Kirchengeschichte. Er macht deutlich diese Rettungsgeschichte, die hier vonstatten geht. Das ist eine Erfahrung, die wir mit Gott machen können, die mitten in dieser Welt ist. Weltgeschichte, er macht deutlich, hey, hier gibt es diesen Herodes Agrippa dem Ersten. Der war wirklich da. Zu dieser Zeit ist das geschehen. Und er zeigt auf, dass Gott selbst in die Weltgeschichte eingreift. Dass Gott Dinge vollbringt, wo wir denken, boah, das ist Gott. So etwas kann man eigentlich nicht erklären. Außer man kennt Gott. Und so schauen wir uns an, wie das hier geschehen ist, wie wir da hingekommen sind. Zunächst unter dem ersten Punkt, die Festsetzung ins Dunkle. Um diese Zeit hier wird gesagt, um jene Zeit legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde. Die Zeit, wo die Hungersnot prophezeit wurde, die Zeit, wo gesagt wurde, es wird eine Hungersnot kommen. Zu jener Zeit war es in Jerusalem so, dass dort die Apostel sehr stark unter Bedrängnis kam, wie wir hier sehen. Herodes Agrippa, der König hier, der hier genannt wird, war König in Palästina, starb ca. 44 nach Christus und er war der Enkel des großen Königs Herodes, der sich darum kümmerte, dass der Tempel in Jerusalem wieder schön wird, dass er erweitert wurde. Das hat Herodes, sein Opa, Großvater quasi gemacht, und dieser Herodes nun, er legte nun Hand an die Christen, er misshandelte sie. Ja, er hat einen gefangen, der sehr wichtig war, Jakobus, der Bruder von Johannes. Ja, Johannes und Jakobus waren ja die sogenannten Donnersöhne, die Söhne des Zebedäus. Und Jesus kündigt ihnen an, in Markus 10 kann man das nachlesen, dass sie ebenfalls den Kelch trinken sollten, das Leiden erfahren sollten. Und der Erste litt, der erste Märtyrer unter den Aposteln war Jakobus. Jakobus mit dem Schwert getötet, wahrscheinlich geköpft. Und Johannes, sein Bruder, versetzen wir uns kurz in seine Situation rein. Ich selbst habe keinen Bruder, mir fällt das also schwer. Aber ich denke, jeder kennt einen geliebten Menschen, dem er sehr nahe steht. Und der wird aus dem Leben gerissen. Setzen wir uns mal kurz in diese Lage rein von Johannes, dem Bruder des Jakobus. Johannes, der dann im Nachhinein ein Evangelium geschrieben hat, voller Hoffnung. Johannes, der 3 Briefe geschrieben hat, voller deutlicher Worte und voller Zuversicht. Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, um uns etwas mitzuteilen, was vorher so niemand von Jesus eingegeben bekommen hat, dass wir das wissen dürfen. Der mit einer Hoffnung am Ende stand, wo er sagt, Jesus, komm, komm wieder. Das ist der Johannes, der Bruder. Und das ist eine Lektion, denke ich, die wir erst einmal mitnehmen können aus diesen ersten Versen. Eine Lektion, wenn wir uns Johannes anschauen, wenn wir uns in ihn hineinversetzen. Unsere Hoffnung ist bei Christus, so wie die Hoffnung des Johannes bei Christus war. Er ist der Herr, er ist der Weltenlenker, unser Herr Jesus. Er ist der Schöpfer, er ist der Retter, er ist der Gebetshörer und auch der Gebetserhörer. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Bei ihm haben wir alle Hoffnung. Und wenn wir vielleicht in einer Situation sind, wo etwas in unserem Leben geschieht, wo alles zusammenbricht, dann haben wir immer noch einen Anlaufpunkt und das ist Jesus Christus. Dieser eine Punkt, an dem wir uns immer wenden können. Jesus, der hilft, der aufrichtet, was Johannes 100% so erlebt hat. Sonst könnte er nicht voller Hoffnung diese Schriften schreiben, die er uns in der Bibel mitgegeben hat. Die Apostel haben uns das vorgemacht. Voller Hoffnung an Jesus festklammern. Bis zum Ende. Und so ist der Jesus, der ein gutes Werk in euch begonnen hat und es vollenden wird auf den Tag Christi. Das schreibt uns Paulus im Philipperbrief. Er wird es vollenden. Darum als erste Lektion, klammere dich an Jesus. Er ist die Hoffnung. Er ist derjenige, der Weltgeschichte in seiner Hand hält. Erinnern wir uns daran, wenn wir an Jakobus und an Johannes denken. Der Herodes aber, der war gar nicht so unklug. Der hat dann gemerkt, dass das, was er da tat, dass das den Juden gefiel. Ja, der hat gemerkt, okay, wenn ich den da rausziehe, dann ist das gut. Und die Juden hatten eben Gefallen daran, dass nun die Christen hier misshandelt wurden. Dass da jemand rausgenommen wurde, dass er getötet wurde von den Wichtigen, die dabei waren in Jerusalem. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, wir hatten in der Apostelgeschichte immer wieder gesehen, wie die Gemeinde Anerkennung hatte beim Volk. Wie das Volk erstaunt war, wie die Menschen dachten, boah, diese Lehre, aber auch das, was sie taten, diese Liebe, die die Menschen hatten, die Apostel hatten, die Christen hatten. Und nun ist die Stimmung gekippt im Volk. Für Herodes war das ein Anlass dazu, das zu nutzen und zu sagen, hey, wenn ich jetzt hier weitere festnehme, dann werden die Juden nicht so viel Aufstand machen, dann werden die ruhig sein, wenn ich diese religiösen Führer, die Christen aus dem Verkehr ziehe, am besten noch diejenigen, die Köpfe sind quasi. Herodes erkannte das also und nahm deswegen auch Petrus fest. Einen weiteren Apostel, ein Leiter der Gemeinde in Jerusalem und so schlug er 2 Fliegen quasi mit einer Klappe. Den Führer festgenommen, der Christen in Jerusalem und das Volk der Juden mochte ihn dafür. Ihm gefiel das, was da geschehen ist. Interessant ist, dass uns Lukas hier noch beschreibt, wann das geschehen ist. Ja? Zur Zeit der ungesäuerten Brote, Vers 4, das Passafest. Und dieses Passafest ist dasselbe Fest zu der Zeit, wo Jesus auch in Jerusalem war in seinen letzten Tagen. Das Passafest, was eigentlich dem Petrus noch einige Tage seines Lebens geschenkt hat, denn erst danach wollte Herodes ihn auch den Juden vorführen. Petrus wurden ein paar Tage geschenkt. Aber er war gebunden in der Dunkelheit, er wurde da hineingesteckt. Er war getrennt von der Gesellschaft, er war getrennt vom Licht, er war getrennt von seinen Brüdern und Schwestern. Er war getrennt von der heiligen Gemeinde. die er mitleitete. Er wurde regelrecht festgesetzt. Ja, wir haben, also es ist ja echt krass beschrieben, finde ich hier. Ich war echt erstaunt, dass das so detailliert beschrieben ist. 4 Abteilungen, 4 verschiedene Soldaten jeweils, die sich um ihn kümmerten. Es kann sein, dass sie sich vielleicht, wenn ihr euch noch erinnern könnt, an Apostelgeschichte 5 erinnert haben, wo auf einmal alle Apostel, die im Gefängnis waren, freigekommen sind. Ja? Vielleicht haben die sich irgendwie daran erinnert und gedacht, boah, den müssen wir jetzt aber echt hier festhalten. Und da wir die Geschichte jetzt schon kennen, ist das umso interessanter, umso ja, fast lustiger eigentlich, dass sie alles in ihrer Macht Stehende versuchten, aber für Gott sind keine Ketten zu stark, für Gott sind keine eisernen Türen zu schwer, da sind keine Wachen, die ihm im Weg stehen. Wenn Gott möchte, dass seine Leute an dem Platz sind, wo er sie haben möchte, dann wird er dafür sorgen. Und so wurde Petrus im Gefängnis verwahrt, er sitzt tief in der Dunkelheit. Und das nun ist die Ausgangssituation, was hinter diesem ersten Punkt steckt. Die Vorgeschichte zu dieser wunderbaren Rettung, zu der wir jetzt kommen werden. Die Befreiung ins Licht. Vers 6. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Soldaten, gebunden mit 2 Ketten und Wächter vor der Tür, verwahrten das Gefängnis. Es war diese letzte Nacht, diese unglückliche Nacht, die Nacht vor dem, wo er vorgeführt werden sollte, vor dem Volk. Und was macht Petrus? Der macht es genau wie sein Herr selbst. Er schlief. Er schläft in dieser stürmischen, in dieser brenzligen Situation. Ich habe euch die Stelle mal hingeschrieben aus Matthäus 8, wo Jesus im stürmischen Meer in seinem Boot schläft. In einer brenzligen Situation, wo die Jünger voller Panik waren. Und später schläft er in dieser prekären Situation, wo er eigentlich am nächsten Tag nicht mehr so viel Hoffnung haben sollte. Aber seine Hoffnung ist bei Christus. Und dort lag Petrus, tief und fest schlafend, zwischen 2 Soldaten, angekettet mit 2 Ketten, Wächter noch vor der Tür, menschlich gesehen ohne Ausweg. Aber Petrus hatte ganz bestimmt gut zugehört über das, was Jesus gesagt hat, über unmögliche Situationen. Was hat Jesus gesagt? Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Und so ist auch dieser Friede möglich bei Gott. Das wusste Petrus. Seine Hoffnung war nämlich bei seinem Herrn, bei Christus. Er konnte gelassen bleiben. Auch deswegen, fand ich sehr interessant, in Johannes 21 wird berichtet von einem jungen und einem alten Petrus. So alt war der Kerl hier dann doch noch nicht. Er sollte noch 20 Jahre circa zu leben haben. Er konnte gelassen sein, weil er schon einmal erlebt hatte, dass Gott Menschen aus dem Gefängnis befreien konnte. Ja? Vielleicht kannte er sogar die Geschichten von Daniel und seinen Freunden. Daniel in der Löwengrube, die Freunde im Feuerofen. Gott kann und er wird es tun, wenn er will. Und so schläft er im tiefen Frieden hier. Ganz gewiss geborgen in den Händen des lebendigen Gottes. Dieser tiefe Friede, wo er ganz genau weiß, er, mein Herr, hat alles in seiner Hand. Ja, vielleicht kannte er auch den Psalm, Psalm 4, Vers 9. Ich denke, ihr kennt ihn auch alle, zumindest von der Vertonung her. Ich lese nach der Luther-Übersetzung, weil man diesen Wortlaut kennt. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher bin. Vielleicht kennt er diesen Psalm, kannte diesen Psalm und er liegt da und weiß sich in Sicherheit. Weil Gott stärker ist, weil Gott der ist, der ihn sicher wohnen lässt. Für alle Ewigkeit. So schläft Petrus in dieser Bedrängnis. So hat er diese Gewissheit. Und das ist auch ein Punkt, eine Lektion, die wir vielleicht uns mitnehmen können. Diese Hoffnung, diese Zuversicht, dieser Frieden, den wir bei Gott haben können, lässt er uns so ruhig schlafen, über alle Sorgen und Nöte der Welt hinwegsehen. Gottes Wirken im Leben, Gottes Wirken im Alltag, Gott kann eingreifen. Und dieser Petrus, der hat ja, das können wir mal aufschlagen, 1. Petrus 5, Vers 7, nun auch 2 Briefe geschrieben. Und Ich habe mich sehr an diesen Vers erinnert gefühlt und denke, das wirft nochmal ein ganz anderes Licht auf diesen Vers, wenn wir bedenken, in was für Situationen er war, wo er so in Frieden schlafen konnte. 1. Petrus 5, Vers 7. Da ruft er auf, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt um euch, oder ihm liegt viel an euch. Das konnte er mit so einer Gewissheit hier schreiben, uns mitgeben, uns ermutigen, uns dadurch durch diese Situation, wie er so gelebt hat, zum Vorbild werden, dass wir bei Jesus festmachen, dass wir uns ganz fest bei ihm verankern in unserem Alltag. Unser Herr Jesus, jeden Moment unseres Lebens dürfen wir ihm vertrauen. Und dann geschah etwas in diesem Gefängnis. Es wurde auf einmal taghell. Es erstrahlte ein Licht in dieser Dunkelheit und wie auch schon in Apostelgeschichte 5 schickte Gott seinen Boten, einen Engel. Ja, und hier sehen wir nochmal in Vers 7, wie stark er geschlafen haben muss. Ja, wenn so ein helles Licht kommt, dann wacht man ja oft einfach auf. Ja? Wenn es morgens hell wird, wacht man ja eigentlich auf, weil das Licht einen so ein bisschen beim Schlafen hindert. Und er pennt. Und der Engel musste ihn in die Seite stoßen, damit er überhaupt erstmal wach wird. Ja? Also echt erstaunlich, wie Lukas uns das hier sehr detailliert beschreibt. Sogleich lesen wir, fielen die Ketten runter und der Engel sagt, gürte dich, binde deine Sandalen, was so viel heißt, hey, mach dich fertig für deine Reise. Es geht los. Es geht los. Und mitten im Kerker, Türen verschlossen, Ketten waren nun ab, sollte er sich fertig machen, um loszuziehen. Erstaunlich. Viel erstaunlicher ist aber das, wie Petrus reagiert hat. Er tat es. Er folgte zu 100% der Anweisung. Er zeigte die einzig richtige Reaktion auf den Ruf des Lebendigen. Nochmal, er zeigte die einzig richtige Reaktion auf den Ruf des Lebendigen, der ebenso die Worte ruft, folge mir nach. Die einzig richtige Reaktion ist der Gehorsam, im vollen Vertrauen das zu tun, nachzufolgen. Ja, wie einst sein Meister selbst, Jesus Petrus, aufgerufen hat in Markus 1, folge mir nach. Und Petrus stand auf und folgte ihm nach. So spricht hier der Bote des Lebendigen, folge mir. Ja, das heißt nicht, dass er ihm jetzt in seinem Denken folgen soll, aber es ist dasselbe Prinzip. Ihm vertrauen, gehorsam sein, weil niemand anders dahinter steckt als der lebendige Gott selbst. Und das ist darum eine weitere Lektion, folge Jesus nach. Der Ruf von Jesus an dich. Folge mir nach. Die Frage ist, wie reagierst du darauf? Was ist die einzig angemessene Reaktion, wenn Jesus dich ruft, aufstehen und losgehen? Wie ein Levi, wie Matthäus am Zollhaus sitzt und Jesus kommt zu ihm, folge mir nach. Matthäus 9, Vers 9, und er stand auf und folgte ihm nach. Wie die Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes in Markus 1, folge mir nach. Und sie gingen mit ihm und folgten ihm nach. Immer wieder finden wir genau diese Reaktion, wenn Jesus ruft. Praktisch bedeutet das für einen Christen, wenn wir etwas in der Bibel lesen und merken, dass Gott zu uns spricht und sagt, das müsstest du vielleicht in deinem Leben nochmal überdenken. Dann zögere nicht und folge diesem Wort, das Gott, das Jesus dir mitteilt. Jesus sagt uns, vertraue mir dein Leben an, alle Bereiche. Unterstelle mir alle Bereiche deines Lebens. Mache deinen Alltag zu unserem gemeinsamen Alltag. Folge mir nach. Und du wirst sehen, dass ich es gut machen werde. Das sagt uns Jesus. Warum? Er sagt, wenn du mich liebst, werden alle Dinge zum Besten dienen. Folge mir nach. Dazu ruft Jesus dich auf. Nicht einer Gemeinde nachfolgen, nicht einer Person nachfolgen, nicht einer Institution oder einer Ideologie folgen. Alleine Jesus. folge mir nach. Petrus hört nun diesen Ruf und was tat er? Er tat genau das. Vers 9, er ging sofort hinaus und folgte. Er tat es. Petrus tat es, befreit. Voller Vertrauen tat er genau das, was ihm gesagt wurde. Ja, und gleichzeitig lesen wir dann in Vers 9 noch dieses sehr interessante Detail, was vielleicht der Petrus dem Lukas so mitgeteilt hat. Er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war. Er dachte, er sieht hier in seiner Verzückung irgendetwas, eine Erscheinung, vielleicht, weil er gar noch geschlafen hatte, einen Traum. Aber wenn Gott eingreift, dann kann keine Macht der Welt ihn hindern. Und dann kann das genauso real sein. Und dann ist es real. Und das wird Petrus ja auch noch festgestellt haben. Keine Ketten, nicht einmal die Wachen, von denen uns im Vers 10 gesprochen wird, die erste und die zweite Wache hindurch. Einfach so gingen sie hinaus. Sie kamen an das Tor, das eiserne Tor wird uns beschrieben. Es wurde geöffnet. Offene Türen, wo der Herr wirkt. Ein ganz eigenes Thema noch, worüber man nachdenken kann. Wo der Herr wirkt, da sind offene Türen. Und sie gingen hinaus auf die Straße und auf einmal ist der Engel weg. Der Dienst, der Auftrag dieses dienstbaren Geistes ist vollbracht, ist vollendet. Petrus ist wieder in Freiheit. Und so können wir als Ergebnis festhalten, wenn wir uns diese Geschichte anschauen und das bezugnehmend auf Herodes uns anschauen, so musste Herodes Agrippa dieselbe Wahrheit wie auch schon der Hohe Rat, also Apostelgeschichte 5, zuvor lernen, dass kein Gefängnis die halten kann, die Gott draußen haben möchte. Herodes musste es lernen, der Hohe Rat musste es lernen. Wenn Gott seine Leute da haben möchte, wo er will, dann wird nichts und niemand ihn dabei aufhalten können. Und das ist diese wunderbare Rettungstat, die hier vollbracht wird. Gott kümmert sich um seine Leute. Und so ist dieser 11. Vers eine Entdeckung für Petrus selbst. Er hat verstanden, dass es Wahrheit ist. Er kam zu sich, er vergewisserte sich, hey, das ist echt. Heute würde man sprechen, kneife meinen Arm, um festzustellen, dass es echt ist. Ja, es ist echt, es ist Wahrheit. Es ist wahr. Einfach alles. Alles, was er erlebt hat, ist wahr. Sein Herr Jesus hat diesen Engel gesandt. Dieses Licht ist wahr. Die Ketten sind wirklich von seinen Händen gefallen. Er konnte einfach so durch die Wachen durchspazieren. Die Hand seines Herrn war mit ihnen. Und er hat sie befreit aus der Hand des Herodes und aus der Hand der Erwartung der Juden, so schreibt Lukas uns das. Die haben erwartet, dass Petrus vorgeführt wird und dass sie vielleicht ähnlich wie Jesus über ihn bestimmen konnten. Das war diese wunderbare Befreiungsaktion. Die Befreiungsaktion, wo Petrus merkt, das ist Wahrheit. Das ist die Geschichte, wie Gott seinen Knecht, der gefangen genommen wurde, befreit. Wer ihn herausholt aus der Dunkelheit und wieder ans Tageslicht bringt. Er wurde erleuchtet und auf wundersame Art und Weise befreit. Und nun kommen wir zu diesem Kernpunkt, den wir jetzt übersprungen haben. Mittendrin in dieser Erzählung des Lukas wird genau das erwähnt. Diese Sache, die wir uns jetzt anschauen wollen, und ich möchte eben diese Begriffe des Festgesetztseins und des Befreiens genau auf unser Leben übertragen. Und wir werden sehen, dass das Gebet so immens wichtig in diesem Punkt ist. Ja? Ich möchte das Ganze geistlich betrachten, eben mit diesen Begriffen der Dunkelheit und des Lichtes und im Zusammenhang mit dem Gebet bringen. Ja, Vers 5b, darauf beziehe ich mich, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet zu Gott. Ja, das ist der Schlüssel in der ganzen Geschichte. Und es ist der Schlüssel auch in unserem täglichen, unserem geistlichen Leben. Deswegen habe ich diesen Punkt genauso genannt, das Gebet, ein Schlüssel im geistlichen Leben. Ein Schlüssel in dieser Geschichte hier, und das ist ja diese Gegenwaffe. Die Gegenwaffe der Christen. Wir haben einmal das Schwert, die Bewachung, die Ketten, der Wille des Volkes und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir das Gebet und den allmächtigen Gott. Wir haben in der Geschichte gesehen, was stärker ist. Ja, und diese Waffe des Gebetes, die Waffe der Gläubigen, genau die haben wir vor 2 Wochen, als Jörg darüber gepredigt hat, gesehen. Werdet stark in der Kraft seiner Stärke, so heißt es in Epheser 6, Vers 10 und in Vers 18, das anhaltende Gebet. Das Gebet, was so immens wichtig auch dort betont wird. Das Gebet an diesen Herrn, der voller Macht und voller Stärke ist, zu richten. Die Gemeinde betete also zu Gott für Petrus, welcher in Frieden ruhen durfte. Die Gemeinde vertraute ihrem Herrn, dass sie ein Wunder tun konnten. Und er kann und er wird es tun, wenn er will. Und so greift er ein und er wird kämpfen für seine Leute. Der Herr kämpft für seine Leute. Das haben wir immer wieder von Anfang an der Bibel bis zum Ende gesehen. Er kämpft für sie, er steht für sie ein. Er zeigt ihnen, wo es lang gehen soll. Er befreit sie, er hilft ihnen. Und dieses anhaltende Gebet, das ist so was Besonderes hier. Ja, dasselbe Wort finden wir auch in Lukas 22, Vers 44. Das ist genau in diesem Moment auch von Lukas beschrieben, wie Jesus betet in Gethsemane. Dort wird es übersetzt mit heftig oder die Schlachterübersetzung übersetzt mit inbrünstig, mit heftigem Gebet. Und in dieser Zeit war es so heftig, so beschreibt uns Lukas, der Arzt, dass aus Jesus heraus tropften nicht nur Wasser des Schweißes, sondern auch Blut. Ein heftiges Gebet in dieser Angst, in dieser Not, die Jesus dort auch hatte, wo er weiß, dieser Kelch, der vor mir liegt, den werde ich trinken. Und davon sollten wir lernen, dieses Gebet, im Gebet das Äußerste zu geben für den anderen. Das Gebet in der Gemeinde, aber auch für jeden persönlich, da fängt es ja an. Ja? Und nun schauen wir uns an, wie wir von der Festsetzung ins Dunkle befreit werden können. Zum Licht. Ja? Und dabei müssen wir unterscheiden. Die Bibel macht es ja deutlich an vielen Stellen, wenn wir gerettet werden, wenn wir Christ werden, werden wir versetzt von der Dunkelheit ins Licht Gottes. Ja, da, wo unsere Sünden vergeben werden, wo wir gerettet werden. Darüber möchte ich heute nicht sprechen, sondern ich möchte über diesen Punkt sprechen, wenn wir als Christ fehlen, wenn wir fallen, wenn wir uns in Sünde verstricken. Ja? Wir werden dann nicht mehr gebunden sein vom Satan oder von der Dunkelheit, sodass wir verloren gehen. Jesus hat uns schon gerettet, das ist klar. Aber was das für Auswirkungen hat und warum es so wichtig ist, wieder ans Licht zu kommen, darüber möchte ich die letzten Minuten noch nachdenken mit uns. Und wenn wir diese Begriffe Dunkelheit und dieses Gebundenwerden auf unser geistliches Leben übertragen, dann ist es diese Sünde, dieser tiefe, dunkle, hässliche Fleck in unserem Leben. Ja? Petrus selbst konnte erst einmal nichts dafür, dass er in der Dunkelheit gelandet ist, und vielleicht ist das bei uns auch so, wo wir erst einmal irgendwo reingerutscht sind, erstmal gar nicht so drüber nachgedacht haben, dass wir irgendwo reingerutscht sind und irgendwann feststellen, das ist Sünde. Wo wir in einer Sucht gelandet sind. Pornografie zum Beispiel, eine Sucht oder irgendeine andere Sucht, die uns abhält davon, Gott zu gefallen. Wo sich unser Herz verdunkelt und die hässliche Sünde sich gegen Gott richtet. Pornografie ist ja nur ein Beispiel dafür. Es gibt ja viele Beispiele, wo wir einfach gebunden sind, wo wir einen hässlichen, dunklen Fleck in unserem Leben haben, weil wir sündigen. Wo wir gegen unseren Mitmenschen sündigen, wo wir sie vor den Kopf stoßen. Letzten Endes ist Sünde immer gegen Gott gerichtet. Und so ist die Sünde Dunkelheit in unserem Leben. Sie trübt die Gemeinschaft zu unserem Herrn. Das muss uns bewusst sein. Sie verhindert den Dienst, den wir tun können. Petrus, der aus der Gemeinschaft herausgerissen wurde mit seinen Brüdern, so genau werden wir aus der Gemeinschaft herausgerissen, die wir zu Gott haben. Weil Sünde trennt von Gott. Da ist etwas zwischen dir und Gott. Der Heilige Geist wird betrübt, sagt uns der Epheserbrief in Kapitel 4. Sie ist dunkel. Ja, und vielleicht steckst du genau in so einer Situation, wo du weißt, da habe ich gesündigt. Das war falsch. Ja? Du hast schon bereits Jesus dein Leben anvertraut. Du liebst ihn und dennoch ist da was, wo du vielleicht immer wieder reinfällst, wo du sündigst, wo du im Dunkeln bist. Und darum schauen wir heute auf diesen wichtigen Schlüssel. Und ein Schlüssel dafür ist das Gebet. Das anhaltende Gebet. Ich kann aus meinem Leben nur sagen, wie gebetsfaul man manchmal sein kann. Ich weiß nicht, vielleicht kann der eine oder andere das bestätigen, vielleicht auch nicht. Man kann so faul sein, wenn es um das Gebet geht. Ich sage es ganz deutlich. Obwohl die Bibel uns so viel über das Gebet schreibt und über die Auswirkung eines Gebetes und über anhaltendes Gebet, ist es oft nur eine Nebenrolle in unserem Leben, oder? Oswald Sanders, der kennt unsere Gemeinde nicht, der hat im letzten Jahrhundert gelebt, der sagte folgenden Satz: Wer einen anderen demütigen will, sollte ihn nur nach seinem Gebetsleben fragen. Ich glaube, da steckt sehr viel Wahrheit drin. Ja? Und damit, denke ich, trifft er voll ins Schwarze. Das Gebetsleben dümpelt vielerorts vor sich hin, sagt er. Die Gebetsversammlungen gehören zu den Gebetsveranstaltungen, der Gemeindeveranstaltungen, die am schlechtesten besucht sind. Kein anderes Thema beschämt die Christenheit mehr. Kein Teil des geistlichen Lebens spiegelt mehr geistliche Armut wider als das Gebet. Harte Worte. Aber hinterfragen wir uns. Ist das nicht so? Warum Gebet ein Schlüssel ist und warum Gebet so wichtig ist, die Lösung ist, habe ich auch ein Zitat gefunden von Tozer, der sagt, unsere Reinheit, unsere Kraft, unsere Frömmigkeit, also unsere Gottesfurcht, unsere Heiligkeit werden immer nur so stark sein wie unser Gebet. Er verknüpft unser geistliches Leben in Reinheit und in Heiligkeit mit dem Gebet. Als Ausdruck unserer Beziehung zu Gott. Wie sehr lebe ich mit Gott? Wie sehr verbringe ich Zeit im Gebet, um darin auch meine Sünden vor Gott zu bringen, die ich getan habe? Und darum ist es so wichtig, anhaltend festzuhalten, daran dafür zu beten, dass wir beständig in der Gemeinschaft unseres Herrn befinden. Ja? Georg Müller sagte, der wichtigste Punkt ist, niemals aufzugeben, bis die Antwort kommt. Ja, der Typ hier, der hat das durchbuchstabiert in seinem Leben. Niemals aufzugeben, bis die Antwort kommt. Wie auch immer die Antwort dann aussieht, kann ja ganz anders sein, als wir uns das vielleicht erhofft haben. Aber das Neue Testament macht uns schon deutlich, es gibt so viele Beispiele von anhaltendem Gebet. Wir werden dazu aufgefordert, anhaltend zu beten. Und deswegen möchte ich die Frage stellen, was hält dich, was hält mich davon ab, anhaltend, beständig, heftig, inbrünstig zu beten? Ich habe einfach mal 4 Überlegungen getroffen, die ich selber schon so erlebt habe oder die ich mit meinem Leben auch begründen konnte. Vielleicht findet ihr euch bei dem einen oder anderen Punkt ja auch wieder. Der erste Punkt ist Faulheit. Das ist einfach mal drastisch ausgedrückt. Wir sind zu bequem. Wir haben keinen Druck. Weiß ich, in anderen Ländern ist der Druck viel höher. Weswegen sie umso mehr und intensiver ins Gebet fliehen. Doch haben wir so viel Grund zum Beten, wenn es um das Gebundensein geht, das Dunkle geht in unserem Leben. Wir haben so viel Grund zum Danken, wie gut es uns hier eigentlich geht. Faulheit. Dass wir es nicht tun, weil wir faul sind. Mal drüber nachdenken. Der zweite Punkt, den ich mir überlegt habe, ist Zweifel. Dass wir daran zweifeln und nicht glauben, dass Gott eingreifen kann. Das haben wir heute bei Petrus gesehen, dass er kann. Frage ist, glauben wir dem, was hier in der Bibel steht? Das ist natürlich die Frage, die dahinter steht. Sonst bringt diese ganze Argumentation nichts. Aber zweifle ich daran, dass Gott überhaupt kann? Zweifle ich daran, dass wenn ich zu ihm bete, dass das überhaupt nicht erhört wird? Dass ich zweifle, dass es überhaupt über die Zimmerdecke hinausgeht? Ich denke, wir alle haben das doch schon mal erlebt, dass Gott eingreift in unser Leben, oder nicht? Oder irgendwo bei einer anderen Person gesehen, dass Gott eingreift ins Leben. Dass wir uns Silvester wieder ermutigen können mit Zeugnissen, wo Gott eingegriffen hat in unser Leben. Dass wir dafür auch ermutigt werden, folglich zu beten. Dass wir nicht zweifeln, sondern vertrauen. Ein dritter Punkt ist, den ich auch von mir selbst kenne, ich habe zu viel zu tun, zu viel Arbeit. Zu viel zu tun, zu viel lastet auf mir. Ich habe überhaupt keine Zeit dafür zu beten. Martin Luther drehte den Spieß um. Der sagte Folgendes. Arbeit, Arbeit von früh bis spät. Und in der Tat habe ich so viel zu tun, dass ich die ersten 3 Stunden im Gebet verbringen werde. Versteht ihr? Der hatte so viel zu tun, von ganz früh bis ganz spät. Hatte auch, glaube ich, ziemlich frühe Aufstehzeiten, sofern ich mich da erinnern kann, an das Buch, was ich über ihn gelesen habe. Und der sagte, ey, da ist so viel zu tun, das muss ich erstmal Gott abgeben. Versteht ihr, wie er das umkehrt und wie richtig das eigentlich ist? Dass wir nicht das, was wir alles zu tun haben, vorschieben, sondern erst einmal die Gemeinschaft mit unserem Herrn pflegen sollen und ihm, wie Petrus schreibt, unsere Sorge abgeben, dass wir so viel zu tun haben, dass wir da unsere Prioritäten setzen. Ich wünsche mir das für mein Leben. Vielleicht könnt ihr das auch mitnehmen. Eine andere Sache, die auch immer wieder aufkommt, der vierte Punkt, ist Gottes Allmacht. Ja? Die Frage, die dahinter steckt, warum sollte ich überhaupt beten, wenn Gott doch sowieso allmächtig hat, wenn er doch sowieso einen Plan hat für das Leben? Warum sollte ich ihn dann um gewisse Dinge bitten? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich denke, wenn wir die richtige Sicht in unserem Herzen tragen, die von der Bibel uns her übermittelt wird, dann steht da auf der einen Seite dieser souveräne und gnädige Gott, der sagt, ja, ich bin souverän, ich bin allmächtig, ich bin allwissend. Aber auf der anderen Seite macht die Bibel für die Menschen deutlich die Verantwortung, dass sie beten sollen. Es wird uns ja nicht umsonst überliefert. Und wir werden nicht umsonst dazu aufgerufen, dass wir beten sollen. Ja, die Bibel lässt diese beiden Wahrheiten nebeneinander stehen. Gott ist absolut souverän, aber das nimmt uns niemals die menschliche Verantwortung. Der Mensch selbst ist ein verantwortliches Wesen, er kann wählen, glauben, er kann nicht gehorchen, er kann erwidern. Menschliche Verantwortung mindert aber niemals Gottes Souveränität oder macht irgendwie sein Handeln nur zufällig, je nachdem wie stark oder wie toll oder was auch immer wir beten. Ja? Es sind beides Wahrheiten, die Bibel uns vermittelt. Und für unseren menschlichen Kopf ist das manchmal unlogisch. Deswegen habe ich diesen Punkt angebracht, weil ich auch da so ein Denker bin und denke, irgendwie passt das doch nicht. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass uns diese beiden Wahrheiten nicht entmutigen sollen, weil wir sie nicht verstehen, sondern sie werden uns ermutigen, wenn wir sie nebeneinander stehen lassen. Warum? Weil wir zu einem lebendigen Gott beten, für den diese beiden Wahrheiten kein Problem sind. Der so groß ist, der beides miteinander vereinen kann, der so souverän ist und diesen für uns scheinbaren Gegensatz einfach so stehen lassen kann. So groß ist Gott. Und das sollte uns ermutigen zu beten. Das sollte uns ermutigen zu beten. Dass wir Gott nerven, ja, wie diese Frau, die Gott nervt. Oder der Freund, der an die Tür klopft in der Nacht und bittet. So sollen wir Gott nerven. Kennt die Geschichten hoffentlich aus den Evangelien. Ein Beispiel ist mir eingefallen. Es betrifft deinen Sohn, den David. Der David, ja, unser David. Er kommt hin und wieder mit einer Information zu mir, die ich bereits kenne. Ja, das macht er nicht nur einmal, sondern auch öfters. Der kommt zu mir und sagt, ja, wir müssen das so und so machen. Ich sage, ja, weiß ich doch schon. Und er sagt so nochmal, wir müssen das da so und so machen. Ich sage, ja, weiß ich doch schon. Und er wollte aber unbedingt nochmal zu mir kommen, nochmal mit mir persönlich Kontakt haben, mir diese Information überbringen. Und ich denke, das ist, also für mich ist ein gutes Beispiel, um zu verstehen, wie Gott ist. Ja? Eigentlich weiß er doch, worum es geht. Er ist doch allmächtig, er ist doch allwissend, das bezeugt die Bibel. Aber er wünscht sich so sehr, dass wir als seine Kinder zu ihm hingehen und beten, 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 danken, loben. Und dass wir all das vor ihm bringen, was uns auf dem Herzen liegt. Es geht doch nicht darum, dass wir ihm eine Information weitergeben, sondern es geht um die Beziehung, um die Persönlichkeit zwischen dir und deinem Gott. Dafür ist David mir ein gutes Beispiel geworden. Es ist Ausdruck der Gemeinschaft, der persönlichen Beziehung zwischen Gott und dir selbst. Und so waren das diese vier Punkte, die uns vielleicht abhalten vom Gebet, von anhaltendem Gebet. Und ich wünsche mir, dass wir hingegebene Beter werden. Ich wünsche mir das für mein Leben umso mehr, für euch auch. Dass wir für die Sünden beten und sie unserem Herrn bekennen. Und dass wir für die Dinge beten, die uns immer wieder vielleicht runterziehen in die Dunkelheit. Dass wir sie vor dem Herrn bringen und das bei ihm abladen und ihm um Gnade bitten, um Kraft bitten, zu widerstehen. Und darum ist Gebet ein Schlüssel des geistlichen Dienstes. Weil das Ausdruck der Beziehung zu Gott ist. Weil das uns in die Nähe zu Gott treibt. Weil wir davon ihm die Kraft erbitten, die er uns geben kann. Er ist der Herr und möchte uns ans Licht holen. Er möchte, dass wir heilig sind, so wie er heilig ist. Und ich hoffe, dass wir davon ein Stück mitnehmen können. Von diesem Thema neu. Gebet. Dass wir bei dem Ganzen nicht verkrampfen, sondern, ich habe es unten extra stehen, Gottes Wirken. Er ist es, der wirkt in unserem Leben. In unserem täglichen Leben, der uns aus diesen Verstrickungen rausholen kann. Lasst uns beten. Lasst uns beten dafür, dass er uns die Kraft gibt, dass er uns den Mut gibt, Nein sagen zu können, wo wir versucht werden. Und lasst uns unser Leben in seine Hand geben und seinem Wirken anzuvertrauen. Dafür ist Georg Müller ein ganz großes Vorbild auch, der die kleinsten, die alltäglichsten Dinge abgegeben hat an den lebendigen Herrn. Und darum lese ich noch einmal etwas aus dem Buch vor. Eine weitere Geschichte, die uns ermutigen soll, die uns zeigen soll, wie Gott eingreifen kann. Nicht nur in unserem alltäglichen Leben, in den Dingen, die wir brauchen und die wir benötigen, sondern auch, dass er uns helfen kann, von diesen Verstrickungen in der Dunkelheit ins Licht zu kommen. Eine Alltagsbeschreibung aus dem Leben von Georg Müller. Eine der beliebtesten Anekdoten über Müller handelt auch von Abigail Townsend. Die Geschichte steht nicht in Müllers Tagebuch, sondern ist in einer Kurzbiografie aufgezeichnet, die Abenteuer von Schwester Abigail. An einem frühen Morgen spielte Abigail im Garten in Ashley Down, als Müller rauskam und sie in der Hand nahm. Komm und sieh, was unser Vater tun will. Er führte sie in den langen Speisesaal mit Tellern, Tassen und Schalen, mit denen der Tisch gedeckt war. Nach den Berichten war nichts auf dem Tisch als nur leeres Geschirr. Die Kinder standen und warteten auf das Frühstück. Müller sagt, Kinder, ihr wisst, dass ihr pünktlich in der Schule sein müsst. Seine Hände aufhebend betete er, lieber Vater, wir danken dir für das, was du uns zu essen geben wirst. Dann hören es alle an der Tür klopfen. Der Bäcker stand da. Herr Müller, ich konnte letzte Nacht nicht schlafen. Irgendwie fühlte ich, dass sie kein Brot zum Frühstück hatten und dass der Herr wollte, dass ich ihnen etwas schicke. So bin ich um 2 Uhr aufgestanden und habe einiges frisches Brot gebacken und gebracht. Müller dankte dem Bäcker und pries Gott für seine Fürsorge. Kinder, sagte er, wir haben nicht nur Brot, sondern sogar frisches. Und das noch nicht alles. Fast sofort danach hörten sie zum zweiten Mal ein Türklopfen. Jetzt war es der Milchmann. Herr Müller, mein Milchwagen ist draußen vor dem Waisenhaus zusammengebrochen. Ich möchte den Kindern die Kannen mit frischer Milch geben, damit ich den Wagen leeren und reparieren kann. Müller dankte dem Milchmann und die Kinder freuten sich über ihr Frühstück. Ganz alltägliche Sache. Und das, die Biografie haben wir, glaube ich, auch am Büchertisch, ist etwas, was der so oft erlebt hat. Was uns so sehr ermutigen sollte, dran zu bleiben im Gebet. Weiterzumachen im Gebet. dass wir das als Schlüssel für unser geistliches Leben mitnehmen, dass wir heute hier rausgehen und uns das wirklich vornehmen, Beter zu werden. Letzte Worte haben ja bekanntlich einiges an Gewicht und ich habe letzte Worte von Spurgeon gefunden. Wenn ich mein Herz auf jede Silbe prägen und jedes Wort mit meinen Tränen taufen könnte, so könnte ich euch nicht zu dringend bitten, vor allem im Gebet eifrig zu sein. Darum lasst uns aufstehen und vor den Herrn treten, dass wir gemeinsam beten. Unser Jesus Christus, wir bitten dich darum, Herr, dass du uns beten lehrst. Dass wir diese Gemeinschaft mit dir immer mehr pflegen wollen. Dass wir ergriffen sind von dem, was du in unserem Leben tun wirst. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, da wo wir fallen, wo wir stolpern, wo wir straucheln. Herr, dass du uns wirklich hilfst, rauszukommen. Herr, dass du uns die Kraft dazu gibst. Herr, das soll unser Gebetsanliegen sein, dass wir heilig werden, so wie du heilig bist. Und Herr, ich wünsche mir, dass du sprichst heute Morgen, dass du die Gedanken, die wir mitgenommen haben in unserem Leben, umdrehst und in unserem Herzen bewegst, dass es Auswirkungen hat, Herr, zu deiner großen und wundervollen Ehre. Amen.